Und dafür ist ganz gut manchmal, dass Leute von außen dazukommen, um den Leuten dann hier zu sagen, ja, eure Stadt ist super, deswegen bin ich auch hierher gekommen, aber lass sie uns noch besser machen, da geht noch was. Und das wünsche ich mir für Hamburg.
Moin, moin, Hamburg!
Hamburg, da geht noch was. Das sagt einer, der sich hier rasend wohlfühlt und gleichzeitig mit Distanz auf die Stadt schaut. Carsten Broster. Er ist Senator für Kultur und Medien in Hamburg. Aus Gelsenkirchen über Berlin 2011 an die Elbe, nicht geplant, wie er selbst sagt. Ein Austauschjahr in Texas Anfang der 90er Jahre hat ihn gelehrt, fremde Kontexte auszuhalten, statt sie einfach wegzuerklären. Journalistik und Politikwissenschaft hat er studiert, im Berliner SPD-Apparat gearbeitet. Olaf Scholz hat ihn nach Hamburg geholt, damals, um das Amt Medien in der Senatskanzlei zu leiten. Seit 2017 ist er Senator für Kultur und Medien, seit einigen Jahren auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins, ein Ehrenamt. Für Fragen wie diese ist er der perfekte Ansprechpartner. Was bedeutet Kultur in einer Stadt, die gerade rechnet? Wie viel Raum braucht Kunst, wenn der Haushalt knapp wird und die Gesellschaft laut? Was geht kaputt und was entsteht vielleicht gerade dann? Broster spricht darüber, wie Hamburg seine Kulturlandschaft seit Jahrhunderten aus bürgerlichem Willen heraus gebaut hat. Nicht von Fürsten, nicht von oben. Und warum dieser republikanische Impuls heute eigentlich mehr zählt denn je. Wir sprechen über Olympia als Chance, die Stadt und Deutschland anders zu erzählen. Über die Frage, ob Kunst Orientierung geben kann oder ob genau das eigentlich die falsche Erwartung ist. Über Gelsenkirchen, Texas, Hamburg. Über das Wasser, über Springsteen und über einen sizilianischen Liebhaber für die Hamburger Seele. Bevor wir loslegen, der Hamburger, das Magazin, das dieser Podcast begleitet, erscheint vierteljährlich. Ein Coffee-Table-Magazin, opulent, mit den schönsten Fotos. Hamburg und seine Menschen, so wie man sie selten sieht und liest. Am Kiosk, im Abo, es lohnt sich. Und wenn Sie den wöchentlichen Newsletter noch nicht kennen, Kulturempfehlung, exklusive Inhalte, direkt ins Postfach, dann ist das jetzt ein ziemlich guter Moment, ihn kennenzulernen. Einfach anmelden, kostenlos. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen dieser Podcast etwas bedeutet, wir stehen derzeit bei 4,9 Sternen auf beispielsweise Spotify. Helfen Sie uns, das zu halten oder zu toppen. Es dauert 30 Sekunden für Sie. Für uns und für unsere Gäste macht das den Unterschied, wie oft dieser Podcast gefunden und gehört wird. Ich bin Regine Marxen. Das ist der Podcast vom Magazin der Hamburger, dem Magazin, das dieser Stadt und ihren Menschen eine Bühne gibt. Und jetzt lassen wir Carsten Broster selbst zu Wort kommen. Carsten Broster, wie geht es Ihnen heute? Wie war Ihr Tag bisher?
Wild, aber das gilt eigentlich für die meisten Arbeitstage, die ich so habe. Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Themen, viel Abwechslung und das sind die schönen Tage.
Woran arbeiten Sie denn gerade ganz, ganz konkret? Was hat Sie beschäftigt?
Also heute ging es schon um die Filmförderung, es ging schon um ein Privattheater, wir haben mehrere Presseanfragen bearbeitet und im Großen und Ganzen müssen wir diese Woche vor allen Dingen die Haushaltsanmeldungen abgeben und das ist ganz viel Zahlenarbeit, weil wir gucken müssen, wie wir da mit der derzeitigen Lage so gut umgehen, dass das für alle verantwortungsvoll ausgeht. Das ist noch viel Puzzeln.
Da sind wir ja schon bei einem Thema, bei dem bösen Geld, oder auch guten Thema, je nachdem, wie man es betrachtet. Sie haben, soweit ich mich erinnere, gesagt, okay, wir werden jetzt nicht diese Disruption oder Eruption haben wie in Berlin. Wir werden versuchen, es zu halten, aber mit großen Steigerungen bezüglich Förderungs- oder Fördergelder können wir jetzt in den nächsten Jahren nicht rechnen. Geht da nicht vielleicht irgendwie was kaputt gerade, was ja an sich gerade jetzt so wichtig wäre, wenn wir so an das Thema Zusammenhalt denken, gemeinsame Räume, gemeinsame Diskurse? Haben Sie da Sorge?
Also wir bemühen uns, dass genau das nicht passiert an der Stelle und müssen eben schon sehen, dass wir eine Gesamt Wirtschafts- und Haushaltslage haben, die kompliziert ist. Also so viele Jahre wirtschaftliche Flaute in Deutschland. Hamburg geht es ja noch ein bisschen besser, aber generell natürlich schon eine schwierige wirtschaftliche Lage. Die Verwerfungen auf der Welt, die sagen sich daraus dann auch ergebenden Sozialleistungen, auf die gesetzliche Ansprüche entstehen. Alles das sagen, drückt auf das, was wir an Gelder im Haushalt zur Verfügung haben, weil das alles dafür sorgt, dass wir nicht so viel einnehmen, wie mal ursprünglich geplant war, oder aber, dass wir viel mehr ausgeben müssen an Stellen, wo Menschen auch einen Rechtsanspruch drauf haben, dass sie sicher und gut durch diese Zeit kommen. Und dann bleibt halt eben nur eine bestimmte Summe übrig, um all die anderen Sachen, die alle sinnvoll und notwendig sind, auch noch auszufinanzieren. Und insofern war das ein erster Hinweis darauf, dass man schon gucken muss, wie kommt man klar in einer Zeit, in der man nicht jedes Problem dadurch löst, dass man mehr Geld zur Verfügung hat. Das ist immer der einfachste Weg, was zu lösen. Und wenn jemand eine gute Idee hat, und in der Kultur gibt es immer mehr gute Ideen als Mittel, sie umzusetzen, dann ist es schön, wenn man die Möglichkeiten und die Ressourcen hat, das dann auch tatsächlich zu machen. Aber es geht eben nicht immer momentan. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, dass wir nichts kaputt machen müssen. Ich glaube auch, dass das klappen kann. Aber wir können umgekehrt jetzt auch nicht sagen, die Kultur macht sich mal frei von einer Gesamtlage und dann sollen halt beispielsweise die Schulen oder die Kitas oder die Krankenhäuser mehr sparen, weil da würden ja die gleichen Menschen mit Fug und Recht auch kommen und sagen, aber das ist doch auch lebenswichtig, essentiell und entscheidet über Chancen von Bürgerinnen und Bürgern und von Menschen, die versuchen, mit ihrem Leben gut zurechtzukommen. Sondern das muss in der Gesamtschau gut auskommen. Und das ist die Puzzlearbeit, von der ich eben sprach. Da sind wir gerade momentan intensiv dabei. Und ich nehme eine hohe Bereitschaft auch von allen Verantwortungsträgern in der Kultur wahr, sich auf die Reise zu begeben. Da ist jetzt auch keiner, der sagt, aber ich habe ein Anrecht und das muss alles so weitergehen wie bisher. Sondern vielleicht wird man das ein oder andere auch verändern müssen, damit es danach besser wird. Und das Schöne in Hamburg ist, wir bleiben beieinander und machen das miteinander und dekretieren nicht irgendwann, so sieht's jetzt aus. Und insofern bin ich gerade halbwegs zuversichtlich, dass wir ordentlich durch diese Zeit kommen. Aber leicht wird's nicht.
Wie viele Puzzleteile sind denn das?
Ach Gott, das habe ich nicht gezählt. Aber wenn ich jetzt eine Zahl sagen würde, würde ich nachher noch eins unterm Tisch finden. Aber es sind viele und am Ende des Tages geht es dann darum, eben sicherzustellen, dass die Freiheit der Räume und die Attraktivität der hier produzierten Kunst hoch bleibt. Und das muss man miteinander hinbekommen.
Miteinander ist ein gutes Stichwort. Es klang ja schon an, dass da vielleicht die Kulturbranche auch gefordert ist, sich selbst zu hinterfragen, Strukturen neu zu denken, vielleicht Bühnen zu öffnen. Erleben Sie da die Bereitschaft, das auch so zu machen? Oder sind Sie manchmal genervt, weil eigentlich alle die Hand heben und sagen, aber wir brauchen das Geld auch?
Na, genervt nicht, dass jemand die Hand hebt und sagt, ich brauche das Geld, ist ja der normale Anfang eines solchen Gesprächs. August Everding hat ja mal so schön gesagt, wenn du über Kunst reden willst, dann triff dich mit Bankern. Wenn du dich mit Künstlern triffst, dann redest du über das Geld. Da ist was dran, auf eine bestimmte Art, und das ist auch völlig normal, weil natürlich es darum geht, dass eine Institution für die Ressourcen kämpft, die sie braucht, um so zu arbeiten, wie man sich das vorstellt. Aber ich erlebe eine enorme Bereitschaft, darüber nachzudenken, wie die Institutionen sich verändern können. Auch weil wir ja sehen, dass die gesamte Welt sich momentan verändert, dass unsere Gesellschaften im Umbruch sind und es unplausibel ist, wenn man als Institution, die so sehr auch im Zentrum von Gesellschaftlichkeit steht, wie es eigentlich jede Kultureinrichtung tut, dass man dann davon ausgehen kann, dass man selber sich nicht verändern muss, nur weil alles andere drumherum sich verändert. Sondern die Frage, wie kommuniziere ich in diese neuen Öffentlichkeiten, die so stark digital überprägt sind, hinein? Wie gehe ich um mit einer Gesellschaft, die vielleicht nicht vielfältiger geworden ist, in der aber die Vielfalt sichtbarer ist und auch alle jetzt teilhaben können an Gesellschaft und nicht einzelne Gruppen vorher einfach mal rausdefiniert worden sind wie in vergangenen Jahrzehnten. Das sind nur zwei Beispiele für viele, viele weitere, die das Miteinander in Gesellschaft anstrengender machen, aber gleichzeitig auch humaner und besser, weil es immer besser ist, mit der Vielfalt und ihrer Komplexität und den Anstrengungen umzugehen, als sich vorher das Leben vermeintlich einfach zurechtzulegen und dabei zwei Drittel wegzuignorieren. Und diese Bereitschaft erlebe ich in der Kultur ganz stark, weil ehrlicherweise aus den Künsten heraus an diesen Fragen ja schon seit Jahrzehnten gearbeitet worden ist und da eine hohe Sensibilität für diese Umbrüche gerade da ist. Ich würde mir manchmal eher wünschen, dass die Politik ein bisschen sensibler und interessierter auf die Impulse aus der Kunst achtet und nicht immer sofort Angst hat, wenn die Künste Vorschläge machen, wie es noch gehen könnte.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Auch ganz viele, aber wir erleben ja schon, dass wir häufig in der Öffentlichkeit so eine Situation haben, wo man das Gefühl bekommt, dass Menschen Interesse daran haben, dass die Kunst jetzt mal vor allen Dingen die drückt uns am besten aus, sowas wie die Inneneinrichtung oder die Bebilderung unserer demokratischen Räume übernehmen. Also nach dem Muster, macht's uns mal hübsch hier in der Demokratie und erzählt mal die Geschichten der Demokratie. Und ich glaube, dass das den Künsten ganz viel an Raum und an Möglichkeiten nimmt. Und dass wir so Sachen wie beispielsweise vor ein paar Wochen, als das Thalia-Theater hier den Prozess gegen Deutschland aufgeführt hat, von Milo Rau im Rahmen der Lessing-Tage, wo sagen alle sich darüber gestritten haben, darf man das? Darf man Unterstützer rechtspopulistischer und rechtsradikaler Positionen auf eine Bühne stellen und damit die ihre Geschichten auch erzählen? Und dann würde ich immer sagen, ja, das gefällt mir nicht, was die sagen. Ich finde das auch grundfalsch, was die sagen. Aber es ist schon notwendig, sowas auch zu zeigen, dass es das gibt, um sich dann damit auseinandersetzen zu können, um dann auch dagegen zu gehen. Vielleicht auch, um zu scheitern im Dagegengehen und dann fürs nächste Mal zu lernen. Die Kunst und unsere Öffentlichkeit sind so Entdeckungs- und Erfahrungsräume, die aus sich heraus keine sicheren Zonen sein können, sondern immer eine Unsicherheit mit sich bringen. Und für mich macht diese Unsicherheit das Attraktive dieser Räume aus. Und als Gesellschaft suchen wir manchmal, momentan habe ich das Gefühl, in der Kultur, in der Kunst zu sehr nach Sicherheit, nach Orientierung, weil drumherum alles so wüst und durcheinander ist. Und das kann die Kunst aber nicht. Sie kann uns die Wirklichkeit nicht vom Leib halten, aber sie kann uns vielleicht eine andere Perspektive auf diese Wirklichkeit geben. Und dann wird es spannend.
In Ihrem aktuellsten Buch Mehr Zuversicht wagen, sagen Sie ja auch gerade das, dass deshalb Kunst und Kultur ein Fundament auch von der Politik sein müsste, einfach deshalb, weil sie nicht nur zeigt, was ist, sondern auch zeigen kann, was denn sein könnte. Bezogen auf Hamburg, was wäre denn Ihr Narrativ von Hamburg?
Ich glaube, ein Narrativ erzählt nicht einer alleine, sondern das erzählt eine Stadt über sich, die seit Jahrhunderten gültige Geschichte über die Hamburger Kulturlandschaft mit allen positiven wie negativen Verwerfungen ist die, dass diese Stadt immer aus dem Willen ihrer Bürgerinnen und Bürger heraus Kulturangebote geschaffen hat. Also hier gab es keinen Potentaten, keinen Fürsten, Bischof, König, der Schlösser gebaut, Museen für das zusammengeraubte Kulturgut und Theater zur Volksbelustigung errichtet hat, sondern das haben Bürgerinnen und Bürger organisiert, die selber gesagt haben, wir wollen das, das ist uns wichtig als Teil unseres Zusammenlebens. Da steckt ein republikanischer Impuls drin, dessen Kraft wir uns, glaube ich, nicht immer bewusst machen, der aber sich bewusst zu machen lohnt. Das ist, wenn man so will, eine übergeordnete Kulturgeschichte Hamburgs, die immer wieder aufscheint, dann auch mit den Schwierigkeiten, wenn diese Bürger mal sagen, aber ich finde, mit allem anderen, was wir so machen, kann man ja auch Geld verdienen. Wieso kann man denn mit der Kunst kein Geld verdienen? Und schon wird Lessing nach anderthalb Jahren Nationaltheater hier am Gänsemarkt in die Wüste geschickt und muss nach Wolfenbüttel, um da Bibliothekar zu werden, weil das Theater halt nicht sich aus sich selbst herausgetragen hat. Da haben wir mittlerweile wenigstens gelernt und wissen, das ist auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die man da übernehmen muss. Das ist so die eine Geschichte, die ich an Hamburg spannend finde, die übergreifend gilt. Die zweite hat eine Menge zu tun mit der Weltoffenheit dieser Stadt. Und mir hat mal ein kluger Mensch, als ich relativ frisch nach Hamburg gekommen bin, gesagt, du musst dir vorstellen, das Besondere an dieser Stadt ist, sie hat eigentlich über Jahrhunderte hinweg immer mit dem Rücken zum eigenen Land gestanden, weil sie in die Welt hinaus geguckt hat. Und auch da erkennt man, wenn man das Bild so sieht, eine ganze Menge am Hamburger Selbstverständnis. Ja, es gibt sozusagen im Zweifel Berlin, Köln und München, aber irgendwie ist London wichtiger und vielleicht in bestimmten Phasen sogar New York, als es sozusagen diese Städte im eigenen Hinterland in Anführungszeichen gewesen sind. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert, weil die Stadt auch vielfältiger geworden ist. Aber man merkt diese Prägung, dieses Rausgucken in die Welt und dieses Offensein für andere Einflüsse immer noch sehr, sehr stark. Und das dritte Narrativ ist, und mit dem hadere ich als ein Zugezogener etwas und hoffe, dass man da ein bisschen was drehen kann, ist, dass die Hamburger ihre Stadt schon sehr, sehr, sehr klasse finden. Das ist auf eine Art sehr schön, darf aber nicht zu so einer Selbstzufriedenheit führen, weil Städte ja immer im Werden sind und immer wieder neu entstehen und immer wieder neu gedacht und neu weiterentwickelt werden. Und insofern, wenn ich mir was wünschen würde, was eine Geschichte für Hamburg ist, dann eine Stadt, die diese Offenheit, die sie gegenüber der Welt mitbringt und diese Kulturinteressiertheit, die sie hat, dass sich diese Offenheit und diese Interessiertheit auch auf sich selbst und auf die eigene Weiterentwicklung richtet und man Lust hat, immer wieder neu herauszufinden, was Hamburg eigentlich in diesem Jahr und in den nächsten 10 Jahren sein soll. Mal ein Stadtsoziologen, der hat über Berlin mal so schön geschrieben, Berlin sei eine Stadt, die immer wird und niemals ist. Das hat Scheffler in den 1920er Jahren geschrieben. Und das gilt eigentlich für jede große Stadt und das gilt auch für Hamburg. Auch wenn Hamburg manchmal unter dieser Überschrift schönste Stadt der Welt den Eindruck erweckt, man sei schon fertig. Und das sind wir nicht und das dürfen wir auch niemals sein. Wir müssen immer wieder Lust haben, was Neues zu machen. Und dafür ist ganz gut manchmal, dass Leute von außen dazukommen, um den Leuten dann hier zu sagen, ja, eure Stadt ist super, deswegen bin ich auch hierher gekommen, aber lass sie uns noch besser machen, da geht noch was. Und das wünsche ich mir für Hamburg.
Aus meiner Erfahrung sind es ja gerade die Zugezogenen, die diese Stadt so richtig lieben. Das sind immer so die größten Stadtpatrioten eigentlich.
Das ist ja häufig so, dass dann sozusagen die Bekehrten die Gläubigsten sind. Solche Emotionen waren mir immer fremd.
Sie sind 2011 nach Hamburg gekommen. Mhm. Wie war das damals dann für Sie? Hatten Sie da gleich eine kulturpolitische Agenda für sich erarbeitet oder eine Agenda für diese Stadt?
Nee, ich bin ja 2011 gar nicht für die Kultur gekommen. 2011 für die Kultur ist ja Barbara Kissler gekommen. Mhm. Die hatte sozusagen eine kulturpolitische Agenda auch par excellence. Die brauchte die Stadt aber auch nach der Zeit davor, vor allem nach der unmittelbaren Zeit davor. Ich bin ja gekommen für die Medienpolitik in der Senatskanzlei und bin auch die ersten 3 Jahre, muss man dazu sagen, noch gependelt. Also meine Frau hat in Frankfurt-Oder gearbeitet, wir hatten 2 kleine Kinder, insofern haben wir in Berlin gelebt und ich bin dann morgens nach Hamburg gefahren und sie nach Frankfurt-Oder. Da fuhren die Züge auch noch etwas verlässlicher.
Ja, heute wäre das katastrophal.
Dieses Lebensmodell wäre heute nicht mehr umsetzbar, damals ging das aber noch halbwegs. Und medienpolitisch ging es schon darum, das war ja die Zeit damals sagen der großen Schocks, da sind die Springer-Titel nach Berlin umgezogen, da ist Universal ein paar Jahre vorher weggegangen, da ist die dpa-Chefredaktion nach Berlin umgezogen. So ein bisschen war die Frage, in Hamburg war so, wann macht der Letzte hier das Licht aus, hatte ich manchmal das Gefühl, als ich ankam, was überhaupt nicht meiner Wahrnehmung von außen kommend entsprach. Weil aus Berlin gucken, haben wir hier die großen Titel, die es ja heute noch gibt und damals teilweise ja noch viel stärker da waren. Also damals war ja Gruner und Jahr noch ein stolzes eigenes Verlagshaus, der Spiegel, die Zeit und viele andere mehr, die ja einfach eine enorme Bedeutung hatten und haben, die Tagesschau-Redaktion von ARD aktuell, der NDR. Und das schien man in der Stadt irgendwie vor dem Hintergrund dieser Veränderungen, auf die man sich so fokussiert hat, gar nicht wahrzunehmen, was für eine Stärke hier noch ist. Und es war irgendwie mir sehr wichtig, dafür durch so einen Blick von außen eine Perspektivschärfung mitzubringen und auch wirklich zu sagen, und da war Olaf Scholz ein Geschenk, das ist jetzt etwas, darum kümmern wir uns auch politisch, weil Olaf Scholz Lust hatte, sich darum zu kümmern und auch Lust hatte zu gucken, wie kriegt man eigentlich die großen Tech-Konzerne, die ja auch hier ihre Deutschlandzentralen haben, Google, Facebook und andere, wie kriegt man die in eine bessere Beziehung mit den klassischen Medienakteuren vor Ort? Und die Agenda war, da die Potenziale zu heben, die sich da entwickeln und dann zunehmend aber eben auch die Veränderung in diesem Markt zu bewegen. Also wie kriegt man dann auch die digitale Transformation hin? Wie schafft man, dass diese Innovationssilos, also die Games-Industrie entwickelt was, wie man online bezahlen kann? Die Verlage denken hektisch darüber nach, wie kann ich eigentlich online Bezahlmodelle implementieren, wissen aber gar nicht, dass eine Branche nebenan 3 Häuser weiter das Problem schon gelöst hat. Wie kriege ich die auch horizontal vernetzt und wie kriege ich andere Innovationspartnerschaften hin? Das waren so die Kernthemen, die uns dann bewogen haben ganz stark. Und die Kultur kam dann, sagen für mich, jenseits des sich Freuens, in einer so kulturreichen Stadt wie Hamburg dann leben zu können, erst 2016 auch beruflich dazu, als ich dann Staatsrat hier in der Kulturbehörde von Barbara Kissler geworden bin.
Wünschen Sie sich manchmal wieder mehr Fokus jetzt, wo Sie Senator für Medien und Kultur sind?
Mehr Fokus?
Ja, ist ein Riesenbereich. Sie haben einst einen Einzelbereich bearbeitet, dann kam die Kultur hinzu.
Ja, aber das ist die hängen ja eng miteinander zusammen. Das Schöne ist, dass Sie eigentlich sagen immer an der gleichen Fragestellung arbeiten, nämlich wie gelingt eigentlich öffentliche Verständigung in einer Gesellschaft und wie kommen Ideen in eine Öffentlichkeit hinein? Und sie sind die beiden Politikfelder, die anders als so ziemlich alle anderen Politikfelder wenig mit administrativer Macht ausgestattet sind, also nach dem Muster, da ist jemand, der entscheidet, so machen wir das jetzt, sondern mehr mit dem Gestalten und Offenhalten von Räumen, die dann von anderen in einer Gesellschaft bespielt werden. Da passen die beiden Felder schon gut zueinander und ich freue mich, dass sie beieinander sind und dass sie vor allen Dingen auch in Hamburg dann noch ergänzt werden um den kompletten Bereich der Kreativwirtschaft, sodass wir eben die Kulturpolitik hier nicht nur sehen als wir fördern das, was förderungswürdig ist und ohne Förderung nicht entstehen kann. Und alles andere ist dann Wirtschaft und findet als Produkt auch statt. Sondern dass wir wirklich sagen, nee, wir definieren das, was wir kulturell und künstlerisch für wertvoll halten, inhaltlich. Und ob es dann sich am Markt refinanziert, teilweise am Markt und teilweise durch eine staatliche Förderung oder de facto vollständig durch eine staatliche Förderung oder durch privates Mäzenatentum, ist dann zweitrangig. Wir sind für jede Form von Kunst- und Kulturproduktion zuständig. was dann eben dazu führt, dass ich anders als meine Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern nicht nur mit den Musikerinnen und Autoren und Autorinnen spreche, sondern auch mit den Verlagen und den Konzertveranstaltern, mit denen woanders immer die Wirtschaftsminister sprechen, während die Kulturleute dann nur mit den Künstlern sprechen. Und irgendwie finde ich das widersinnig in einer Welt, in der ja die Ökosysteme, in denen dann am Ende die Produktion und auch der Publikumskontakt stattfinden, so sehr auch sich verändern, dass das immer auch was mit dem künstlerischen Prozess zu tun hat. Das mag ich schon sehr, dass wir es hier zusammen denken können. Und dann muss ich das ja nicht alleine machen, Gott sei Dank, sondern habe über 250 tolle Kollegen in dieser Behörde und Kolleginnen, mit denen wir gemeinsam das machen können und auf deren Expertise ich dann auch in all diesen Feldern zurückgreifen kann. Sonst wäre das gar nicht denkbar.
Und Sie sind zusätzlich auch noch Präsident des Deutschen Bühnenvereins, ne?
Ja, das ist aber ein Ehrenamt. Aber ja. Das macht Spaß, wenn man dann nochmal, es ist ganz witzig, wenn man dann auf einmal in so eine Situation reinkommt, wo man als jemand, der sonst in der Regel lobbyiert wird, auf einmal selber noch lobbyieren muss, gleichzeitig aber eben auch sich, das ist dann die politische Dimension des Ganzen, ja auch darum kümmert, dass die tariflichen Rahmenbedingungen, weil der Bühnenverein ist ja nicht nur ein Interessenverband, sondern ist vor allen Dingen ja auch ein Arbeitgeberverband, dass auch die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen an den Bühnen funktioniert. Und in der Tat sind im Bühnenverein ja eben nicht nur die Theater und Orchester organisiert, sondern auch die Träger. Also die Städte und Gemeinden und die Landkreise und die Länder sind Mitglieder des Bühnenvereins. Und das ist eine sehr besondere Mischung, weil man da nochmal sehr vertrauensvoll zwischen denen, die die Finanzierung organisieren und die Rahmenbedingungen definieren und denjenigen, die tatsächlich die Institutionen verantworten, in einem sehr klugen strategischen Austausch darüber sein kann, wie schafft man eigentlich Rahmenbedingungen, die für alle passen? Und wie wächst auch das Verständnis für die Zwänge der jeweils anderen Seite? Und dass man so ein bisschen rauskommt aus diesem wechselseitigen sich unterstellen, die geben uns nicht genug oder die gehen so verschwenderisch damit um. Das hilft schon, in einem Raum zu sitzen und über solche Dinge zu sprechen. Ich empfinde das als wahnsinnig bereichernd.
Sie kommen aus Gelsenkirchen. Haben Sie jemals überlegt, mit dem Wechsel nach Hamburg den Fußballverein zu wechseln?
Niemals.
Wäre das ehrenrührig?
Das setzt einen Reflexionsgrad voraus, zu dem ich gar nicht fähig bin. Also das ist, mein Vater hat immer gesagt, das hast du mit der Muttermilch aufgesogen. Das ist wahrscheinlich einfach so. Ich finde, das ist wie mit Parteien. Sowas wechselt man nicht.
Sie sind in Ihrer Familie in Gelsenkirchen, Sie sind das erste Familienmitglied, das, glaube ich, den direkten Weg ins Studium gewählt hat. Ihr Vater ist Berufsschullehrer oder Lehrer?
Gewesen, ja.
Gewesen, über den zweiten Bildungsweg. Wie ist das für Sie? War das hinderlich, nicht aus einem klassischen Akademikerhaushalt zu kommen oder ist das eher von Vorteil?
Es war einfach so. Also das ist, also mein Vater war dann, also am Ende war das ja ein Akademikerhaushalt, insofern als dass mein Vater ja einen Studienabschluss dann gemacht hatte, aber er ist von meinem Opa damals nach der 4. Klasse auf die Volksschule geschickt worden, mit dem Hinweis, du sollst was Ordentliches lernen, obwohl die Lehrer wohl noch zu Hause gewesen sein müssen, erzählte man sich damals in der Familie immer, um meinen Opa zu beknien, dass er den Jungen doch auf jeden Fall aufs Gymnasium schicken sollte. Also mein Vater war schon ein wahnsinnig kluger und wahnsinnig politischer Mensch. Und hat dann aber die Volksschule gemacht, hat dann Industriekaufmannslehre gemacht, als Industriekaufmann gearbeitet, unter anderem, wenn die Familie sich das richtig erzählt hat, die Abwasserrohre unter der Mönckebergstraße damals von Rheinstahl in Gelsenkirchen nach Hamburg verkauft, das war so eine seiner Großtaten. Und hat dann aber, war sozusagen das Abendgymnasium, zweiten Bildungsweg und dann in Bochum an der neu gegründeten Ruhr-Universität dann studiert Ende der 60er Jahre. Und insofern hatte ich eher immer vor Augen, familiär, wie sehr es möglich ist, dass wenn man sich anstrengt und was will und sich da reinhängt, man über Bildung auch es schaffen kann. Das war sozusagen der eine Punkt. Der zweite, der familiär bedeutsam war, war, dass meine Großeltern das, glaube ich, auf eine Art waren sie stolz, dass da einer ihrer Söhne es geschafft hat, dann sich weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite hatten sie aber immer Angst vor dieser Entfremdung, die damit einherging. Also, dass wir uns schämen würden, dass meine Oma halt in guter Ruhrgebietsmanier Dativ und Akkusativ, also mir und mich nicht auseinanderhalten konnte, sondern dass in den Sätzen munter hin und her ging. Und wenn wir dann mal eine Woche nicht da waren, hieß es am Wochenende immer, na, lebt ihr auch noch? Also das war schon sozusagen, man merkte dieses, die Sorge, zurückgelassen zu werden durch den Aufstieg, der ja häufig die Kehrseite auch von solchen Erzählungen ist, das war in meiner Familie sehr, sehr prägend. Und mein Vater hat aber ansonsten, glaube ich, ein relativ antiakademisches Leben geführt, als jemand, der zwar leidenschaftlich gerne gelesen hat, aber auf alle Statussymbole, die sich so mit so einem bildungsbürgerlichen Dasein verbinden, sehr demonstrativ an jeder Stelle verzichtet hat. Ich glaube, der war am glücklichsten, wenn er hier an der sozusagen Lübecker Bucht stundenlang am Strand entlang laufen und Donnerkeile suchen konnte. Ich glaube, das waren die schönsten Momente in seinem Leben. Und insofern, ich habe nie viel darüber nachgedacht, wie wäre das besser, woanders zu sein, weil ich ehrlicherweise so bürgerliche Kontexte, wie ich sie später in Berlin oder hier in Hamburg kennengelernt hatte, im Ruhrgebiet gar nicht kannte. Also in meinem Freundeskreis hat niemand so gelebt, wie hier viele Menschen es für selbstverständlich erachten. Und ich stehe immer noch häufig staunend hier und frage mich so, da würde ich jetzt mal gerne meine ganzen Klassenkameraden von früher mitnehmen und wir gucken uns das mal an, weil das würden wir nicht, hätten wir damals nicht verstanden. Man wächst dann ja in sowas auch rein. Aber das war damals irgendwie gar kein Thema.
Gibt es etwas aus Ihrer Kindheit, Jugend, was Sie besonders geprägt hat? Vielleicht so eine Art Glaubenssatz, den Sie da mitgenommen haben?
Ein Glaubenssatz? Weiß ich nicht unbedingt. Es war, also was ich immer spannend fand, war, aber spannend klingt komisch, also was einen beschäftigt ist, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, man lernt recht früh, mit wie viel Vorurteilen man von außen beschrieben wird. Und wenn man dann den Leuten, wir haben meistens Urlaub gemacht hier in der Nord- oder Ostsee, wenn man dann da Kinder aus anderen Gegenden Deutschlands traf und man sagte denen, wir kommen aus Gelsenkirchen, da lief also ein ziemlich vorurteilsgesättigter Film ab, den man dann auch relativ zügig entgegengeknallt bekommen hat. Da waren das meistens noch die 80er Jahre, wo selbst der Fußballverein nicht mehr in der ersten Liga spielte, da hat man noch einen mehr abgekriegt. Und mein Vater sagte immer so schön, in der Zeit musst du das Kreuz durchdrücken, wenn sie dir blöd kommen. Und sozusagen dieses sich dann gerade machen in so einer Situation und durchaus dazu stehen, dass das so ist. Und dass wenn andere das jetzt aus ihrer Sicht irgendwie nicht gut finden, wie, wo man herkommt und wie man da so lebt, das aber kein Grund ist, sich selber an der Stelle übermäßig in Zweifel zu ziehen, sondern dann auch sagen, das sehr selbstbewusst vertreten zu können. Ich glaube, das lernt man, das lernt fast jeder aus dem Ruhrgebiet. Und ansonsten ist es diese, ich sag mal, relativ, ist natürlich auch ein bisschen Folklore, aber diese aus diesem gemeinsamen Arbeiten kommende sozusagen Respektkultur, die im Ruhrgebiet auch eine große Rolle spielt, die man hier in Hamburg ja sozusagen rund um den Hafen und den traditionellen sozusagen Hafenmilieus auch noch kennt, dieses, wenn der anpacken kann oder wenn die anpacken kann, dann ist sie okay. So alles andere kommt dann irgendwann später, aber erstmal kann ich mich auf die verlassen. So, das spielt schon eine Rolle und das führt zu einer sehr rauen Herzlichkeit im Umgang miteinander, die ich aber sehr mag, die, wo ich manchmal merke, dass die kulturell herausfordernd in anderen Kontexten sein kann. Aber ich finde, man kann durchaus ein offenes Wort miteinander führen und trotzdem danach ein Bier trinken gehen.
Ist denn Gelsenkirchen oder Berlin oder Hamburg heute Ihre Heimat?
Geprägt hat mich Gelsenkirchen mehr als die beiden anderen Städte, nach wie vor. Heimat ist für mich weniger ein Ort als sozusagen die Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Also ich glaube, da, wo wir als Familie hingehen würden, wäre sehr schnell wieder Heimat. Das kann auch nochmal woanders sein. Ob es südlich der Ruhr irgendwo geht, weiß ich nicht. Aber alles in Norddeutschland würde ich nicht ausschließen wollen. Ich schaff's relativ gut, mich an Orten zu beheimaten, wenn ich die richtigen Menschen um mich herum habe. Und die Hamburger finden natürlich immer, das ist eine klassische Aufstiegsgeschichte und man hätte sich dann quasi evolutionär vom Ruhrgebiet über Berlin jetzt nach Hamburg quasi in den Olymp vorgearbeitet. Und ich fühle mich hier gerade rasend wohl. Und es ist jetzt Heimat. Aber wenn mich das Leben nochmal irgendwo anders hin verschlagen würde, glaube ich nicht, dass ich jetzt da säße und sagen würde, auch damals war es da aber schön. Es war auch in Berlin eine großartige Zeit. Ich konnte mir immer in der Situation nicht vorstellen, da wegzugehen, bis Olaf Scholz irgendwann anrief. Und dann macht man es mal und dann stellt man fest, ist auch schön. Also weniger so ein Ort, als vielmehr die Menschen, mit denen man sich umgibt. Was immer sagen einfach ein sehr wohliges Gefühl des Nachhausekommens auslöst, ist Wasser. Und das spricht jetzt ein bisschen dafür, dass es sich hier schon ganz gut anfühlt, wenn man am Wasser steht. Auch wenn man das in Gelsenkirchen nur am Rhein-Herne-Kanal konnte. Oder am Stadtteich, im Stadtpark. Das gibt mir schon, also in solchen Landschaften fühle ich mich wohler als in Landschaften, wo der Horizont so dicht am Berg kommt.
Ich glaube, eine weitere prägende Erfahrung dürfte Ihr Austausch ja gewesen sein in Texas. in den USA. Was war da der erste Moment, wo Sie dachten, oh, das könnte interessant werden?
Ankommen am Flughafen. Also da brauchte man gar nicht viele andere Momente für. Also ich wollte ja eigentlich gar nicht ins Austauschjahr, weil
Anfang der 90er Jahre
Anfang war der 90er, das, glaube ich, 91, 92 war ich da und mein Vater war der Meinung, das sei eine super Sache, das soll ich mal machen. Meine Mutter war, glaube ich, nur so halb begeistert, aber mein Vater fand das richtig und ich eigentlich nicht so, aber er ließ nicht locker und es gab da dieses parlamentarische Patenschaftsprogramm. Also damals haben der Deutsche Bundestag und der US-Kongress kooperiert und aus jedem Wahlkreis fuhr jemand. Und da er nicht losließ, habe ich dann immer gesagt, okay, ich bewerbe mich da jetzt und dann werde ich ja eh abgelehnt und dann habe ich wenigstens Ruhe und kann verobjektiviert belegen, dass ich das ja nicht geworden bin und dann wäre vorbei. So, dann wurde ich aber nicht abgelehnt, sondern kam eine Runde weiter, kam noch eine Runde weiter und merkte so, in mir wuchs der Gedanke, vielleicht ist das ja doch was, was interessant sein könnte und vielleicht lässt man dafür dann doch ein Jahr die Freunde zurück und man darf ja nicht vergessen, das war die Zeit, da gab es kein Internet, da gab es kein Social Media, da gab es keine E-Mail, also man hat, und telefonieren kostete irgendwie 2 Mark die Minute oder irgendwie sowas, wenn man das gemacht hat, also es war jetzt auch nicht wirklich vom Taschengeld ewig zu organisieren, Kontakt zu halten, sondern man war wirklich ein Jahr raus. Und mit meinen engsten Freunden habe ich mir Briefe geschrieben und das dauerte dann 2 Wochen, bis der Antwortbrief kam. Per Luftpost 7 Tage hin, wenn jemand unmittelbar geantwortet habe, 7 Tage zurück. Also das war was anderes, als so, wie man heute einen Austausch ja organisiert. Aber irgendwann wuchs das da mir und dann wurde ich das und fuhr dann auch dahin. Und dann gab es Vorbereitungstagungen, die wir gemacht haben. Hier bin ich über das Youth for Understanding Committee aus Hamburg gefahren, in Nienwohld, da wo Detlef Buck herkommt. In dem Dorf gab es damals das Tagungsheim, das YFU gehörte. Da haben wir dann eine Woche auf dem Bauernhof gesessen, uns vorbereitet. Dann waren wir noch eine Woche in Großensee. Das war durchaus mit viel auch pädagogischer Begleitung organisiert. Und dann war das eine riesige Entdeckungsreise. Also ab dem ersten Tag in Texas, weil Texas war so anders in jeder Dimension als der Alltag, den ich aus dem Ruhrgebiet kannte, dass das wirklich ein kulturelles Abenteuer war und dieses vollständige Eintauchen können in so eine andere Kultur, das ist jetzt nichts, was, das ist nicht nur leicht, also da gibt es durchaus eine ganze Menge Momente, wo man sich auch durch Sachen durchbeißen muss und wo man auch keinen hat, den man fragen könnte, obwohl man gerne mal jemanden fragen wollen würde. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe wahnsinnig viel über mich gelernt. Und am meisten habe ich dann ehrlicherweise gelernt, als ich aus dem Jahr wiederkam und mir dann auf die gleiche Art, wie ich mir die texanische Gesellschaft aufgeschlossen habe, dann nach diesem einen Jahr völlig raus sein, die deutsche nochmal aufgeschlossen habe. Weil man dann all das, was vorher so Routine im Alltag war, auf einmal als nicht mehr routiniert einem vorkam. Das ist so ein bisschen so wie in diesem Beispiel, dass David Foster Wallace, der Schriftsteller, mal bei irgendeiner Abschlussrede an einem College über die 2 Fische erzählt hat, diese Geschichte, die dem alten Fisch entgegenschwimmen und der alte Fisch fragt die beiden Jungen, sag mal, wie ist das Wasser heute? Und dann schwimmen die so aneinander vorbei und dann guckt einer von den beiden jungen Fischen den anderen und sagt, was ist eigentlich Wasser? Also so dieses Moment, es gibt Dinge, die sind so selbstverständlich, dass man sie gar nicht reflektiert, weil sie einfach immer da sind und man gar nicht weiß, dass sie aber eine Voraussetzung fürs eigene Leben sind. Und so ging es mir mit der deutschen Kultur, weil ich auf einmal begriffen habe, wie viele Routinen wir haben, von denen ich immer dachte, es kann gar nicht anders sein. Ich habe jetzt aber ein Jahr erlebt, man kann Sachen ganz anders machen. Also wie gehe ich mit freier Rede um? Wie gehe ich auch mit, sozusagen, mit Meinungsverschiedenheiten um, so ein Beispiel zu nehmen? In Amerika kannst du alles sagen. Da kannst du auch deinen Präsidenten selbst jetzt noch beleidigen. Dann richtet er sich furchtbar auf, versucht dich vom Sender zu nehmen. Aber die, sozusagen, die Momente der Aufregung und das sich nicht mehr einverstanden fühlen, es kommen viel, viel später, als sie in Deutschland kommen, wo man viel, viel früher, sozusagen, dann in so eine Form von, das geht jetzt aber nicht, das gehört sich nicht, sozusagen hineinkommen. Da könnte ich jetzt hunderte weiterer Beispiele nennen, wenn man in so einer texanischen Highschool unterwegs ist, wo einem auf einmal Leute begegnen, die sich darauf vorbereiten, dann zum US-Militär zu gehen. Wenn da schon die Leute sind, die sozusagen jeden Morgen mit Cowboy-Stiefeln und Cowboy-Hut reinkommen, weil sie genau wissen, dass sie hinterher mal auf ihrer Farm sein werden. Das war so fundamental anders und dann fiel mir auf, solche fundamental anderen Themen haben wir hier in Deutschland auch. Ich habe sie nur bisher nicht gesehen. Und das war fast der noch spannendere Teil, dann quasi der Rückaustausch nach Deutschland.
Ein Perspektivwechsel mit Folgen.
Genau. Mhm.
Die Cowboy-Stiefel, die Sie erwähnt haben, sind das die, die Sie manchmal auf der Bühne noch tragen?
Ja, das sind die ich aber wirklich nur einmal im Jahr auf der Bühne anziehen kann. Ansonsten kann ich in den Dingern nicht mehr so richtig gut laufen.
mit Rainer Moritz machen Sie ein Bühnenprogramm und spielen Country. Das ist dann auch geblieben aus dieser Zeit, oder?
Das ist geblieben, das ist tatsächlich in dem Jahr gewachsen. Ich habe, glaube ich, vorher war ich eher, also ich war immer schon ein bisschen nerdig musikalisch unterwegs, aber mein Weg zurück hat mich dann irgendwann eher zu den alten Blues-Leuten geführt. Sozusagen, da war ich so mit 15, 16, dass ich wirklich so Sachen wie, keine Ahnung, über John Lee Hooker irgendwann bei Robert Johnson und Blind Willie McTell und anderen gelandet bin. Und dann kam ich nach Texas und merkte auf einmal, dass es jenseits dieser Nashville-Stereotypen im Country einfach auch eine total spannende Szene von Leuten gibt, die einfach grandiose Geschichten erzählen. Also diese Idee, wirklich eine Story zu erzählen, ist in, glaube ich, keiner Musikform so ausgeprägt wie in Country-Songs. Und das hat mich, gerade diese texanische Outlaw-Szene, mich total gepackt. Und dann gab es einfach so wahnsinnige Momente. Du fährst irgendwie mit ein paar Freunden irgendwo in so ein Feld raus, gefühlte 5 Meilen, keine Ahnung, dann steht da eine Hütte, dann ist da ein Barbecue und dann stehen da 2, 3 Leute und spielen den ganzen Abend irgendwie mit Banjo, Geige und Waschbrett und du denkst, so schöne Musik habe ich noch nie gehört. Und gleichzeitig ist es ein wunderbarer Abend und auch da wieder, so eine Musik bekommt dann ihre Plausibilität in einem Setting und das hat sie da für mich bekommen und das fanden auch einige meiner Freunde da schon komisch, weil natürlich auch da gilt ja, man will ja cool sein und das war gleichzeitig die Zeit, wo Grunge durch die Decke ging eigentlich in Seattle und man doch was anderes hörte. Und aber meine Highschool hat als Motto-Song des Abschlussjahrgangs in dem Jahr, in dem ich da war, einen Garth Brooks-Song gewählt. Insofern war Country durchaus Mainstream mehrheitsfähig an der Stelle. Das hätte man sich hier wohl nicht träumen können.
Wurde die Liebe zu Bruce Springsteen da auch schon mitgefördert oder war die schon vorher da?
Für die ist meine Mutter verantwortlich. Also meine Mutter hatte einen Crush auf Bruce Springsteen, der sich mir ganz früh in der Jugend nicht erschlossen hat. Zwischenweise hat mich gewundert, dass meine Eltern zusammengeblieben sind. So groß war dieser Crush. Aber das war sozusagen, er war durch meine Mutter allgegenwärtig und ich fand das am Anfang etwas nervig, bis ich angefangen habe, auf die Texte zu hören. Und dann dachte ich so, doch, da steckt ja einiges mehr drin. Und ich halte ihn einfach für einen, auch aus dieser Storytelling-Geschichte kommt, einen der spannendsten, der spannendsten Sänger, die die USA hervorgebracht haben. Und wo wir gerade bei dem Country-Spaß, es gibt ein, ich lese gerade ein Buch über die kulturelle Wirkung von Born in the USA, jetzt 40 Jahre nachdem das Werk irgendwie in den 80ern erschienen ist. Und was hat sich in den USA eigentlich verändert seitdem und warum hat sich auch die Rezeption dieses Künstlers so verändert? Und da gibt es die sehr schöne Spekulation, weil er ja nach Born in the USA auch so ein bisschen ins Schlingern geraten ist, dass es durchaus einen Moment gegeben hätte Anfang der 90er Jahre, wo, wenn einiges anders gelaufen wäre, er auch zum Country-Star hätte werden können, wenn er quasi folgende Songs zu einer Platte zusammengefügt hätte und dann angefangen hätte, sich einen Cowboy-Hut aufzusetzen und einem Duett und einem Remake von Working on the Highway mit Garth Brooks zugestimmt hätte. Finde ich ein total spannendes Gedankenexperiment. Wahrscheinlich hätten wir dann eine sehr andere Persona Springsteen vor uns. Aber es gibt auch Menschen in meinem Umfeld, die der Meinung sind, irgendwann wird Springsteen nochmal die Platte mit Johnny Cash Coversongs veröffentlichen. Ich glaube das nicht, aber die Art und Weise, wie er Stories erzählt, ist schon verdammt nah am Country dran und ist eng befreundet ja mittlerweile mit einem der größten Superstars des US-amerikanischen Country, Zach Bryan, der in den USA irgendwie 120.000 Mann Stadien füllt, jetzt hier in Deutschland immer in die Waldbühne im Sommer kommt, der als Country-Sänger unterwegs ist. Und ein spannendes Interview von den beiden im Rolling Stone, wo sie sich gegenseitig erzählen, dass sie eigentlich die gleichen Formen von Songs schreiben, sie nur hinterher unterschiedlich instrumentieren und arrangieren. Und aber beide nach sowas genreübergreifender Gültigkeit suchen in dem, was sie da machen. Und ich glaube, dass Springsteen das tatsächlich geschafft hat. Er ist immer eher völlig egal, was für eine Musik er macht. Und wenn man genauer hinhört, sind diese Platten schon deutlich vielfältiger, als es auf den ersten Schein oder aufs erste Hören den Anschein hat.
Ist auf jeden Fall ein Künstler, der viel mobilisieren kann und durchaus Menschen zusammenbringen kann. Und ja, das ist ein spannendes Gedankenexperiment. Das Leben ist ja voller Abzweigung. Ihre Abzweigung hat sie nach Hamburg geführt hier.
Was auch nicht geplant war, by the way. Also ich wollte immer mal nach Hamburg, aber ich dachte eigentlich, lande hier, wenn alles super läuft, mal in irgendeiner der Redaktionen. Das ist dann dadurch, dass ich in der Politik hängen geblieben bin, kaputt gegangen und dann wurde es irgendwie politisch dann Hamburg. Aber ein Plan steckte da ja auch nicht hinter. Insofern, das Leben ist eine Ansammlung von Zufällen.
Das stimmt. Und man muss eine gewisse Veränderungsbereitschaft mitbringen. Sie haben am Anfang gesagt, dieses Gespräch, ah, der Hamburger, der findet seine Stadt schon toll. Und so ein bisschen ein Widerstreben gegen Veränderung schwingt da ja auch im Untergrund auch mit. Man könnte sagen, der Hamburger hat ja so eine Begeisterungsfähigkeit, die in Teilen sehr gedämpft ist. So eine abwartende Haltung. Abwartend wie der Elbtower, könnte man sagen, um so ein großes Thema noch mit aufs Tablett zu bringen. Würden Sie sich manchmal mehr Begeisterungsfähigkeit wünschen von Ihrer jetzigen Heimatstadt?
Also, da fühle ich mich in bester Gesellschaft. Wir hatten jetzt am zurückliegenden Wochenende eine Matinee zum 100. Geburtstag von Siegfried Lenz, der diesen Monat ist. Und da ist dieser wunderbare Text von Lenz über die Harmonia vorgelesen worden. Und der ist ja auch so eine halbe Beschimpfung der Harmonia und ihrer Ethik des Maßhaltens und dieses immer etwas gedämpft und immer kommod und immer im richtigen Moment durchgehen. Und dann endet Lenz ja damit, dass er sagt, eigentlich würde er sie am liebsten mal kidnappen, in ein Kino schleppen und die oft von der Leinwand heraus herabzeigen, was sie aus den Hamburgern gemacht habe mit dieser Mäßigung und diesem immer anständig sein. Und er endet damit der Pointe, dass er wisse jetzt, was Harmonia dringend bräuche. Einen sizilianischen Liebhaber. Und wenn Lenz das schon vor Jahrzehnten geschrieben hat, wer wäre ich, Siegfried Lenz zu widersprechen?
Das ist eine sehr schöne Antwort. Ich möchte einen ganz kleinen kurzen Schlenker machen noch über Olympia. Das ist nicht Ihr Ressort, aber glauben Sie, dass auch das Kultur- und Medienressort profitieren könnte von einer erfolgreichen Olympia-Bewerbung Hamburgs?
Ich glaube, die Stadt insgesamt wird davon profitieren und damit dann auch, das wäre jetzt wichtiger, die Kultur und die Medien, da ist das Ressort jetzt zweitrangig. Ich finde, das gehört für mich mit dazu. Wenn man eine Stadt von der Größe und Bedeutung ist, die Hamburg ist, und das, was wir ja immer erzählen, was aber ja auch stimmt, ist, Hamburg ist die größte Stadt Europas, die niemals Hauptstadt ihres Landes gewesen ist. Also St. Petersburg war es mal und Barcelona ist leicht kleiner. Und diese Stadt, alles das, was sie an Infrastrukturen hat, aus sich selbst heraus geschaffen hat, dann ist es eine enorme Chance zu sagen, in genau ein solches Gemeinwesen laden wir mal die Welt ein, um eines der größten Feste, das die Welt zu feiern, imstande ist, hier feiern können. Und wir zeigen, was gehen kann, wenn Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen als eine Gesellschaft in einer Stadt miteinander gut leben und machen das seit über 800 Jahren hochgradig erfolgreich. Und wenn wir dann noch die Chance haben, dabei ein bisschen dafür sorgen zu können, dass auch der manchmal etwas verschobene Blickwinkel der Bundespolitik Richtung Bayern und Richtung München sich auflöst und ein paar der Infrastrukturinvestitionen eher hier im Norden stattfinden, für die das gesamte Land sich verantwortlich fühlt und nicht nur in den Süden gehen, dann ist das, glaube ich, auch nochmal wertvoll. Und ich mache es mal an einem Beispiel. Als wir die Elbphilharmonie vor jetzt fast 10 Jahren eröffnet haben, schwang ja immer mit diese Geschichte, das soll auch ein Wahrzeichen für die Stadt sein. Da gab es dann natürlich die Michel-Fraktion, die das nicht so lustig fand. Wir sind dann in der Vorbereitung der Eröffnungskampagne einen Schritt weitergegangen und haben eigentlich irgendwann gesagt, wenn wir uns mal angucken, wie und in welchen Bildwelten Deutschland international erzählt wird, also wenn man so diesen üblichen Wie steht Deutschland gerade da Text macht, welche Bilder sind dann in der internationalen Presse, in der internationalen Berichterstattung eigentlich auffindbar? Dann gab es eigentlich 3 ikonische Bilder Deutschlands. Das war der Kölner Dom, das ist Schloss Neuschwanstein, das ist das Brandenburger Tor. Alle 3 nicht in Norddeutschland, alle 3 nicht im 21. Jahrhundert, alle 3 nicht aus demokratischen Kontexten dieses Landes. Und eigentlich sind wir dahin gekommen, dass wir gesagt haben, die Elbphilharmonie soll in diese Ikonografie der Bundesrepublik und Deutschlands in der Welt mit aufsteigen, als quasi das vierte ikonische Bild werden, das dann aus dem 21. Jahrhundert stammt, das aus einer Demokratie stammt und das aus dem Norden Deutschlands stammt. Und das hat halbwegs gut geklappt, muss man mal sagen. Also mittlerweile sehen wir eine Durchdringung, dass genau das auch passiert ist. Die Elbphilharmonie wird wahrgenommen als ein Beispiel eines modernen Landes. Und so einen Eindruck, den wir da entwickelt haben, kann man, glaube ich, mit Olympia nochmal deutlich festigen. Und mir wäre sehr wohl um dieses Land, wenn es international stärker über Hamburg als über andere Regionen wahrgenommen würde, weil die Weltoffenheit und Liberalität dieser Stadt etwas ist, was ich gerne auch weltweit prägend für Deutschland sehen würde. Und wenn diese Aufmerksamkeit dann da ist, dann macht das auch was mit dir selbst. Also wenn andere auf deine Stadt anders gucken als bisher, dann nimmst du dich auch selber anders wahr. Da sind wir wieder bei diesen Perspektivwechseln, die da eine Rolle spielen. Und ich glaube, es täte dieser Stadt unfassbar gut, die Welt zu Gast zu haben und zu zeigen, was hier gehen kann und einfach Spiele zu organisieren, die Spaß machen und die in einer Demokratie, in einer leichten, liberalen Gesellschaft stattfinden können. Und ich hoffe sehr, dass wir uns dafür entscheiden zu sagen, die Chance nehmen wir an und repräsentieren Deutschland nicht ein weiteres Mal mit Weißbier und Lederhosen, bei aller Liebe. Das wissen die Amis, dass das so ist. Das brauchen wir nicht nochmal reproduzieren.
Abschließende Frage, nochmal Perspektivwechsel. Wie möchten Sie selber Ihre Zeit als Senator für Kultur und Medien später gelesen haben? Was möchten Sie über sich mal geschrieben sehen?
Ich muss gestehen, ich habe da noch keine Sekunde drüber nachgedacht und müsste mir jetzt irgendwas ausdenken. Nee, also gar, man ist ja mittendrin und ich glaube auch, alles, was man jetzt sagt, wäre falsch. Also bei Willy Brandt gibt es den schönen Satz, er wollte auf seinem Grabstein sehen, man hat sich bemüht. Steht da gar nicht, da steht nur Willy Brandt. Ne? Also selbst das stimmt nicht, aber die Geschichte erzählt man sich immer so schön. Ich weiß es nicht. Man macht diese Ämter für eine Zeit, die jeden Tag zu Ende sein kann und dann übergibt man den Schreibtisch an den Nächsten. Und ich habe die leise Hoffnung, dass der Schreibtisch nicht nur voller Probleme übergeben wird, sondern auch noch mit ein paar Ideen, die so aufs Gleis gesetzt sind, dass sie sich in der Zukunft realisieren lassen. Und es wird eine ganze Menge Dinge geben, die ich jetzt anstoße, von denen ich weiß, die werde ich nicht, deren Fertigstellung werde ich erleben, aber nicht mehr im Amt, sondern ich werde zugucken und freue mich, wenn ich eingeladen bin. Aber was dann andere zu dieser Zeit erzählen, das wird sich dann zu gegebener Zeit zeigen, das erzählen andere und das werden die schon irgendwie machen.
Als Mann des geschliffenen Wortes, haben Sie jemals mit der Idee geflirtet, Bundespräsident zu werden?
Gottes Willen, nein. Ich habe mal versucht, eine Frau zur Bundespräsidentin zu machen. Ich war Sprecher von Gesine Schwan während ihrer ersten Kampagne. Das war so nah dran, wie ich an Schloss... Ne, stimmt gar nicht, unsere Kinder waren schräg gegenüber vom Schloss Bellevue in der Kita, aber das war so nah dran, wie ich an das Schloss gekommen bin. Das ist auch alles gut so.
Vielen Dank.
Gerne.
Eine Stadt, die immer wird und niemals ist. Broster hat diesen Satz nicht über Hamburg gesagt, aber er meint auch Hamburg. Und vielleicht ist das die schönste Form von Heimat. Eine, die noch nicht fertig ist und die wir zusammen immer weiter bauen können und besser machen können. Wir hingegen sind zumindest für diese Episode fast am Ende. Grüße und Liebe gehen raus an unseren Sounds and Pots Post-Producer Stefan Endrichkeit, an Laura Matamorosch für das Cover-Artwork und an die Crew vom Hamburger. Und natürlich an Sie, denn ohne Sie gäbe es diesen Podcast nicht. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie bitte weiter an Freundinnen und Freunde, an alle, die Hamburg lieben oder noch lieben lernen sollten. Abonnieren Sie unseren Podcast, teilen Sie ihn, schreiben Sie uns. Fragen, Themenideen, Anmerkungen einfach gerne an hello@soundsandpods.studio senden. Wir freuen uns über Post und Sie finden diese Adresse auch in den Shownotes. Wir hören uns wieder am 15. des kommenden Monats. Und in 2 Wochen serviert mein Kollege Boris Rogosch wie gewohnt kulinarischen Hörstoff. Wir hören uns und wir lesen uns in Hamburg.
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.